Liebe Geschwister, liebe Freunde, Sie werden sicher schon einmal gehört haben von Heinrich Schliemann, der ja ein Amateur war, der aber dennoch die Schätze Trojas entdecken wollte. Und er hat dann auch wunderbare Dinge hervorgebracht. So arbeiten aber heute die Archäologen nicht mehr. Und sie sind zufrieden, wenn sie tönerne Scherben finden, wenn sie Keramikreste finden, weil sie nämlich an der Art dieser tönernen Gefäße, dieser Bruchstücke der Tonkeramik die Zeit bestimmen können, in die sie vorgedrungen sind. Es sind ja Schichten über Schichten angewachsen. Ich erinnere mich noch immer, wie wir in der Grundschule gelegentlich einmal im Rahmen des heimatkundlichen Gesamtunterrichtes einen Töpfer zu Besuch hatten und wie der Töpfer dann sein Handwerk vorgeführt hat. Wie er den Tonklumpen zunächst einmal zurechtgeschlagen hat, immer wieder auf die Drehscheibe, auf die Töpferscheibe geschmettert hat, damit die noch vorhandene Luft aus diesem Tonklumpen entwichen ist. Wie er dann die Töpferscheibe angetrieben hat, da hatten wir manchmal noch Töpfer, die das mit den Füßen getan haben, also nicht mit einem Motor, und wie er dann mit seinen Fingern aus diesem Tonklumpen irgendein Gefäß geformt hat. Das war für die Kinder immer wieder sehr attraktiv und erstaunlich, und schließlich bekamen sie dann alle einen Tonklumpen in die Hand und durften selbst einmal probieren, was daraus würde. Ja, da kann man wirklich eine handwerkliche Offenbarung abschauen. Wissen Sie, und da ist einmal einer der Propheten Israels in einen ähnlichen Anschauungsunterricht Gottes gegangen. Wir hören darüber in Jeremia 18, Vers 1 bis 10. Aber er empfing dort keine handwerkliche Offenbarung, sondern prophetische Offenbarung. Prophetische Offenbarung über das scheinbare Misslingen der heilsgeschichtlichen Aktionen Gottes, die aber dann von diesem Gott im Bilde des Töpfers wieder aufgegriffen werden und dann zum zweiten oder dritten Male endgültig gelingen und zur Vollendung kommen. Ich lese Jeremias 18. Das Wort, welches von Seiten Jehovas zu Jeremia geschah, also, mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe, auf der Töpferscheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, wie es zu machen den Töpfer gut erschien. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht Jahwe? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand. Wir haben ja gestern auch ein Wort aus dem Römerbrief gelesen über diesen lebendigen Gott, der wie ein Töpfer einerseits Gefäße des Zornes bildet und des Gerichtes, andererseits Gefäße der Barmherzigkeit. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören. Kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen. Tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes im Bilde des Töpfers. Eine prophetische Offenbarung. Wenn wir nun über das armselige Tongefäß sprechen wollen, denken wir zunächst an unseren Leib der Niedrigkeit. So wie es in Jesajas 64, Vers 8 geschrieben steht, und nun, Jahwe, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Und wir alle sind das Werk oder das Gebilde oder das Kunstwerk deiner Hände, deiner bildenden, künstlerischen Hände. Und so wurde auch Adam geformt und gebildet von dem lebendigen Gott aus dem Staub der Adama. Und die Adama ist nach dem Hebräischen die rote Tonerde. Die rote Tonerde. Deshalb heißt Adam eigentlich der Rote, weil er aus dieser roten Erde gebildet ist. Übrigens hat er den Zahlwert 45. Da wundert es Sie ganz gewiss nicht, wenn Sie im Psalm 45 den Psalm finden über den zweiten und letzten Adam, Jesus Christus, von dem auch in 1. Korinther 15, Vers 45 deutlich etwas bezeugt wird. Adam geformt aus der Adama, aus der roten Tonerde, allerdings im Bilde Gottes, im Zelem Elohim. Und dieses Bild Gottes war der Christus, in dem die Projektionen und Baupläne niedergelegt waren von dem lebendigen Gott, nicht nur für die Schöpfung, sondern auch für diesen Adam, der ja der Königspriester sein sollte über die Erde, über den Planeten Erde. Deshalb wurde er ja dann begabt mit dem Geisthauch des lebendigen Gottes, den Gott ihm in die Nase einhauchte, sodass er aus einem Klumpen Tonerde zu einer lebendigen Seele wurde. Es ist übrigens sehr erstaunlich, dass der auferstandene Herr, es ist ja derselbe Herr, der Adam geschaffen hat, dann im Kreise seiner Jünger dasselbe vollzog. Er hauchte in sie, nicht er hauchte sie an, er hauchte in sie und sprach, nehmet hin Ruach HaKodesh, Heiligen Geist, nunmehr nicht nur Schöpfergeist, sondern Heiligen Geist. Johannes 20 steht dieses geschrieben. Das ist die neue Schöpfung, die die alte Schöpfung ablöst und vollendet. Nun, wir wissen, was nach dem Fall mit diesem Adam geschehen ist. Er ist in die Vergänglichkeit gekommen, so wie es ihm in 1. Mose 3, 19 angedroht wurde, du wirst zurückkehren zur Adama, zur roten Erde und zum Staube. Und deshalb sagt der Beter im Psalm 22, Vers 16, in den Staub des Todes legst du mich. Aber wir sollten auch daran denken, dass dieser Psalm 22 ja eigentlich der Leidenspsalm Christi ist, des zweiten und letzten Adam, weil er teilgenommen hat am Fleisch und Blut der Staubgeborenen, der Brüder, hat auch er das gebetet, angesichts seines kommenden Todes, in den Staub des Todes legst du mich, er der letzte Adam. Und im Psalm 90, Vers 3 heißt es, du lässest den Menschen zum Staube zurückkehren. Und weil dieses alles vor uns steht, dieses niederdrückende Geheimnis unserer Vergänglichkeit, unserer Niedrigkeit und unseres Endes, deshalb bekennt der Beter im Psalm 119, Vers 25, am Staube klebt meine Seele. Am Staube des Todes klebt meine Seele. Allerdings Menschen, die wiedergeboren sind durch das lebendige Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, die werden dieses nicht mehr sagen. Sie sind erneuert durch den Geist Gottes. Sie stehen in einem neuen Leben, in dem Leben Gottes und Christi. Und ihre Seele ordnet sich nun dem erneuerten Geiste unter. Das sollten wir alle lernen, dass unsere Seele nicht am Staube klebt und kleben bleibt an der Materie, an den irdischen Dingen. Freilich, die sind auch zu bedenken und zu bewältigen. Aber daran kleben, das heißt etwas anderes. Kompaktkleber gibt es heute, da kriegt man die Seele überhaupt nicht mehr los davon. Das geht in Sekundenschnelle. Und dann haften die Teile aneinander. Nein, unsere Seele, die hängt heute an Christus und an unserem erneuerten Geist. Und so ist nach dem Falle Adams auch unser Leib, unser irdisches Zelthaus, ein tönernes Haus, ein tönernes Gefäß. Und das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Ich habe hier ja schon einmal gesprochen über das Thema Mensch zwischen Tier und Engel anhand von Prediger 3 und habe darauf hingewiesen, dass wir mit der Tierwelt gemeinsam haben den Sexualtrieb, den Trieb zur Vermehrung, das Wachstum, den Trieb nach Speise und Trank, auch den Trieb der Selbstverteidigung, den Willen zum Überleben, ja sogar mit den höheren Tieren den gleichen Bauplan, etwa das Knochengerüst und die gleichen inneren Organe und Funktionsabläufe, darin sind wir wirklich tönerne Gefäße. In Hiob 10 lesen wir ein eigenartiges Wort über unsere Zeugung und Geburt. Dort wird in einer geradezu plastischen und drastischen Weise unser Werden geschildert. Das Werden, an dem auch der Christus teilgenommen hat, als er hereinkam in diese Welt und zum Embryo wurde im Leibe seiner Mutter Maria. Hiob 10, Vers 8 bis 12. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet, um, und du verschlingst mich. Wir denken wieder an den Töpfer. Gedenke doch, dass du wie Ton mich gestaltet hast und zum Staube willst du mich zurückkehren lassen. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Das ist der Augenblick der Zeugung. Und dann kommt das embryonale Werden. Mit Haut und Fleisch hast du mich überkleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Huld hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrte meinen Geist. Bis hierhin. An diesem Werden hat auch der Christus teilgenommen. Das durften wir ja an einem dieser Tage sehen. Paulus greift diesen großen Gedankengang auf in 1. Korinther 15, wenn er von dem seelischen Leib des ersten Adams spricht, des gefallenen Adam, dass er aus der Erde, aus dem Staub, aus der Materie gebildet ist und dass wir mit ihm, dem Irdischen, ebenfalls solche Irdische sind. Dann aber weist er hin auf den zweiten und letzten Adam aus den Himmlischen und weist darauf hin, dass alle, die das Leben des Geistes Gottes in sich tragen, ebenfalls himmlische sind und zu dem Himmlischen gehören. Der Fall Adams brachte den Verfall des Menschen im Gericht, der ursprünglich in einer Hoheit und Schönheit dastand als Königspriester Gottes, dass Erich Sauer einmal von ihm sprechen konnte als von dem Adel des Menschen. In Römer 1 finden wir dreimal ein erschütterndes Wort, dass Gott den Menschen dahingegeben habe und damit auch die Völker, die Nationen, einmal in das Gericht und in den Verfall des Geistes und des Denkens, dann in das Gericht und den Verfall der Emotionen und der Seele, also der Gefühle, und schließlich in den schrecklichen Verfall und die Verwüstung des Leibes, auch ein Verfall in einer entarteten Sexualität. Römer 1 wird das ganz deutlich und klar gesagt. Darum hat Gott sie dahin gegeben, hat sie ihre eigenen Wege gehen lassen. Dieser Verfall des tönernen Gefäßes wird uns in der Schrift einige Male bezeugt. Ich möchte hier eine der wichtigsten Stellen lesen, die von diesem Verfall sprechen, möchte aber auch darauf hinweisen, dass dies ebenfalls ein Messias-Psalm ist, der auch von dem Christus gelten könnte in den Tagen seines Fleisches, als er hier bei uns auf der Erde war. Psalm 31 ab Vers 8. Du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine Füße. Aber jetzt, sei mir gnädig, Yahweh, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch. Das heißt, meine Seele und mein Leib. Denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre vor Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit und es verfallen alle meine Gebeine. So betet auch der Christus angesichts seines Todes. Aber so müssen auch wir es sagen, die wir in der Nachfolge des Falles Adams stehen. Und in Vers 11 heißt es, mehr als allen meinen Bedrängern bin ich auch meinen Nachbarn zum Hohn geworden, gar sehr, und zum Schrecken meinen Bekannten, die auf der Straße mich sehen, fliehen vor mir. Meiner ist im Herzen vergessen wie eines Gestorbenen. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Hier denken wir wieder an das Eingangswort, wo Jeremias im Anschauungsunterricht des Töpfers war. Ja, das sagt auch der Christus, ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Was sollten dann wir erst sagen? Vers 13, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum, indem sie zusammen wieder mich ratschlagten, sannen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Wenn wir die Sünde bedenken, in der auch wir stehen, in der Nachfolge Adams, dann werden wir ganz gewiss in Römer 6 einstimmen können, wo davon gesprochen wird, dass die Glieder am Leibe des natürlichen Menschen Werkzeuge der Ungerechtigkeit sind. Wenn ich in meinen Keller gehe, da habe ich einen Schrank, da sind allerlei Handwerkszeuge drin, die man zu verschiedenen Dingen braucht. Und der Apostel Paulus sagt, du kannst hernehmen, was du magst, deine Ohren, deine Augen, deine Beine, deine Arme, alles, was du bist und hast, alle Glieder an deinem Leibe sind Werkzeuge der Ungerechtigkeit, der Bosheit und der Gesetzlosigkeit im Dienste der Sünde. Da kannst du machen, was du willst. Natürlich kann man die Dinge verschleiern. Und dazu neigt ja auch der natürliche Mensch. In Sprüche 26, Vers 23 heißt es, ein irdenes, tönernes Gefäß, welches mit Schlackensilber überzogen ist, ebenso sind liebesfeurige Lippen und ein böses Herz. Da kann man dann zur Tarnung und Täuschung auch für seinen Mitmenschen ein wenig Silberschlacke, ein wenig Emaille darüber schmieren, über das tönerne Gefäß, ein wenig liebesfeurige Lippen, fromme Sprüche der Erbauung und dahinter steht ein böses Herz. Das ist der große Bluff, mit dem viele arbeiten. Leider auch Menschen in der Gemeinde Gottes. Aber in Römer 6 steht noch etwas anderes, dass solche, die lebendig geworden sind durch den Geist des lebendigen Gottes und das Leben der Wiedergeburt in sich tragen, die Glieder ihres Leibes Gott darstellen können zu Werkzeugen der Gerechtigkeit im Dienst des lebendigen Gottes. Zu einem Instrumentarium, das Gott gebrauchen kann. Ach, was wäre das, wenn das dem lebendigen Gott bei uns gelingen könnte, wenn wir nicht Gefäße des Zornes sind, zubereitet zum Verderben, sondern Gefäße der Begnadigung, zubereitet zur Doxa, zubereitet zur Herrlichkeit und Verherrlichung Gottes. Nun gibt es aber nicht nur einen Verfall des natürlichen Menschen, sondern auch einen möglichen Verfall der Glaubenden und Erwählten. Das möchte ich hier mit allem Ernst sagen. Wenn wir jetzt einmal in Klagelieder 4 hineinschauen, Vers 1 bis 2, dann könnten wir sagen, das gilt ja dem Volke Israel, im Gericht. Aber wir werden dann gleich noch eine Stelle des Apostels Paulus hören, wo er dieses sicher weinend und voller Trauer sagt, im Blick auf Glieder der Gemeinde Gottes. Aber zunächst einmal Klagelieder 4, 1 bis 2. Wie wurde verdunkelt das Gold, verändert das gute, feine Gold, das Gold des Glaubens und der Treue? Wie wurden verschüttet die Steine des Heiligtums an allen Straßenecken? So sagt der Prophet weinend über Jerusalem und die Zerstörung des Tempels. Die Kinder Zions, die Kostbaren, die mit gediegenem Golde aufgewogenen, wie sind sie irdenen, tönernen Krügen gleich geworden, dem Werke von Töpferhänden. Also die irdenen, tönernen Gefäße sind etwas relativ Wertloses. Das wäre doch wirklich zu bedauern. Und dazu wollen wir jetzt lesen, damit wir sehen, dass das auch für die neutestamentliche Gemeinde gelten kann und für den großen Abfall, der heute in der Gemeinde Gottes geschieht. 2. Timotheus 2, 20 bis 21. In einem großen Hause, aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, tönerne. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre des Hausherrn. In einem großen Hause, ich möchte darauf hinweisen, dass Paulus hier die Behausung Gottes im Geiste vor Augen hat, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber er fügt hinzu, in einem großen Hause, und er hat sicherlich im prophetischen Geist das geschaut, was wir heute das Christentum nennen. Und da möchte ich doch auch einmal etwas sagen zu jener sogenannten Gemeindewachstumsbewegung, die in aller Welt vorwärts getrieben wird, wo man sich dann rühmt über Riesengemeinden, die scheinbar entstehen, über Gemeinden mit 5.000 oder 7.000 Mitgliedern, wo man Leute hereinholt mit allen nur denkbaren Mitteln und Methoden und sie dann in ihrer geistlichen Unreife lebenslang sitzen lässt. Hauptsache, sie stehen in der Mitgliederliste. Ein großes Haus. Hier ist eine große Gefahr, dass wir uns in die Gemeinden, wenn wir mit solchen Mitteln arbeiten und nicht mit dem Wort Gottes, das allein Glauben erzeugen kann, Mischvolk hereinholen, Mischvolk, das letzten Endes die Gemeinde Gottes verderbt. Also noch einmal, in einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und tönerne und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Nun, das können wir uns leicht vorstellen. Da gab es also Gefäße, in die der Hausherr Wein abgefüllt hat. Oder Säfte. Oder Gefäße, in denen man Obst gelagert hat. Aber es gab eben auch Gefäße, in die man den Müll getan hat oder das Schmutzwasser oder den Kot. Dann heißt es in Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen hinwegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, brauchbar für den Hausherrn, für Jesus Christus und zu jedem guten Werke ausgerüstet. Wir sollen also goldene Gefäße sein, silberne Gefäße. Und wenn wir tönerne Gefäße sind, dann allenfalls nicht gefüllt mit Kot und Schmutz, sondern mit der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Hinwegreinigen. Nun, das geschieht nicht so, dass man eine Gemeinde spaltet, dass man, wenn einem mal etwas nicht passt, sofort eine Gemeinde verlässt und sich einer anderen anschließt. Es gibt ja Leute, die gehören bereits zur fünften Gemeinschaft oder Gemeinde. Sie vagabundieren von einer zur anderen. Das ist nicht der Weg. Hinwegreinigen heißt in der Heiligung stehen. Jesus näher kommen, in seinem Leben stehen, sich seinem Geiste aussetzen, sich füllen lassen mit dem lebendigen Wort Gottes. Und dann werden wir es erleben, je mehr wir in der Nähe Jesu stehen, je mehr wir in der Heiligung stehen, umso mehr werden uns die anderen meiden, die keine Gefäße zur Ehre sind. Die Gefäße zur Unehre des Hausherrn sind, da brauchen wir dann gar nichts zu tun. Und wir werden uns schnell zusammenfinden mit allen jenen, die auch zum Zentrum wollen, zu dem Christus, näher zu dem Herrn. Hinwegreinigen. Ich möchte ganz kurz noch eine Parallele erwähnen für die Freunde, die das Wort Gottes lieben, und zwar aus Nehemia 13, 7 bis 9. Da sagt Nehemia: Und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub von dem König, und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, welches Eljaschib zugunsten Tobias getan, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Eljaschib war der hohe Priester und Tobias war ein leidenschaftlicher Feind des Wiederaufbaus Jerusalems durch die heimgekehrten Juden. Und dieser falsche Bruder, dieser hohe Priester, hat im Tempel Gottes eine Wohnzelle freigemacht für den Feind des Volkes Gottes, der das Volk Gottes in seinem Aufbauwerk bekämpft hat. Da heißt es weiter: Und es missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Und ich befahl, dass man die Zellen reinigen sollte. Und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Den Weihrauch der Gebete. Das ist es, wenn es heißt: Wenn nun jemand sich von diesen Gefäßen der Unehre hinwegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, brauchbar für den Hausherrn, zu jedem guten Werke voll ausgerüstet. Im Gesetz des lebendigen Gottes steht einmal ein eigenartiges Wort, und zwar in 4. Mose 19, Vers 15. Da heißt es: Auch von Gefäßen aus Gold und Silber, nicht nur von tönernen Gefäßen, dass die Gefahr besteht, wenn sie offen stehen und wenn auf ihnen kein festgebundener Deckel ist, dass sie durch Berührung von außen unrein werden. Indem also irgendetwas hineinfällt, eine Maus oder saurer Regen oder was weiß ich, irgendetwas, was nach dem Gesetz Jahwes, nach dem Gesetz Jehovas verunreinigt. Und deshalb wird dort befohlen, man solle auch auf die goldenen und silbernen Gefäße einen Deckel binden, damit sie nicht verunreinigt werden. Wenn wir ein silbernes oder goldenes Gefäß sein sollten, brauchbar dem Hausherrn, dann brauchen wir eine solche Bewahrung, einen solch festgebundenen Deckel. In unserer dämonisierten Zeit, in unserer Zeit, die voller Schmutz und Kot ist, voller Gewalt und Brutalität, voller Sexismus. Ich bedauere all die jungen Leute, die heute durch diese Zeit gehen müssen. Zugebundenes Gefäß, das wollen wir uns doch von dem lebendigen Gott erbeten, diese Bewahrung die nur er geben kann, so wie ein Gottesmann einmal gesagt hat, die Bekehrung ist ein großes Wunder, aber die Bewahrung ist ein weit größeres Gotteswunder. Da müssen wir nun danach fragen, was erfüllt uns, die wir ja Gefäße sind und von Natur aus tönerne Gefäße, wie der Adam, wie der aus der Adama, aus der roten Tonerde gebildete. Was erfüllt uns? Sie haben sicher schon einmal davon gehört, wie man zu Qumran in den Höhlen jene tönernen Gefäße gefunden hat, jene großen tönernen Krüge, in denen dann die wertvollen alten Schriften waren. Ein arabischer Hirtenjunge hat ja in die Höhlen, weil er meinte, seine Ziegen hätten sich darin verlaufen, Steine geworfen. Und auf einmal hörte er ein Scheppern, da zersprang irgendetwas und er fand dann diese großen tönernen Gefäße. Die Araber waren schlau, sie haben dann diese wertvollen Manuskripte, die noch aus der Zeit vor Christi Geburt stammen, in viele, viele Teile zerschnitten, damit sie mehr Geld dafür bekamen von den Altertumsforschern. Und die sind dann herumgereist von einem zum anderen, um all diese Handschriften so weit wie möglich wieder zusammenzukriegen. Und die wertvollste Handschrift war also die Handschrift des Propheten Jesajas, 1000 Jahre älter als die ältesten Handschriften im Hebräischen, die wir bisher gehabt haben. Und man hat festgestellt, dass diese 1000 Jahre älteren Handschriften des Propheten Jesajas sich kaum unterscheiden von den heutigen hebräischen Wiedergaben. Nur ganz unwesentliche Unterschiede. Man kann heute, wenn man in Jerusalem ist und zum Schrein des Buches geht, der ja wie der Deckel einer Torarolle geformt ist, kann man diese Jesajas Handschrift in einer gläsernen Vitrine bewundern. Wertvollste Schriften im Schrein des Buches. Nun, in Jeremias 32 wird einmal etwas ganz Merkwürdiges bezeugt. Kurz vor der babylonischen Gefangenschaft erhält Jeremias einen eigenartigen Auftrag von dem lebendigen Gott, dass er nämlich einen Acker kaufen solle. Wir würden heute sagen, ein Grundstück. Stellen Sie sich einmal vor, es würde von Gott angekündigt, dass das ganze deutsche Volk ausgerottet wird, oder dass es in Gefangenschaft geführt wird, wie Israel damals. Und dann würde derselbe Gott ihnen sagen, aber morgen kaufst du noch ein Grundstück. Da würden wir sagen, so blöd bin ich doch nicht. Was soll ich denn mit einem Grundstück, wenn das ganze Volk in die Gefangenschaft wandert? Gott sagt, mach das mal. Ein Grundstück zu Anatot. Zu Deutsch Antwort, erhörtes Gebet. Er soll es kaufen von Hanamel, dem Sohn seines Oheims, zu Deutsch, Gott ist gnädig. Er zahlt dafür 17 Silberschekel, denn es waren gerade 17 Halbjahre Israels abgelaufen, bis zu diesem Zeitpunkt. Deshalb 17 Silberschekel. Und in Jeremias 32, Vers 8 heißt es, ich erkannte, dass es das Wort Jahwes war. Nun wird von Baruch, seinem Schreiber, ein Kaufbrief geschrieben, und zwar ein offener Kaufbrief und ein versiegelter. Der versiegelte mit den näheren Bestimmungen. Wir würden heute sagen, mit dem Kleingedruckten, mit den Ausführungsbestimmungen. Und der offene Kaufbrief, wo die klaren Fakten niedergelegt waren. Und beide Briefe wurden in ein irdenes Gefäß gelegt, in ein tönernes Gefäß, ähnlich wie die Rollen von Qumran, damit sie viele Tage erhalten blieben, bis zum Ende der babylonischen Gefangenschaft. Das war ein Hoffnungszeichen für die Rückkehr und Wiederbringung Israels durch Gott am Ende von 70 Jahren. und zwar durch Yahweh, den Gott allen Fleisches, vor dem nichts unmöglich ist. Ich lese dazu aus Jeremias 32, Vers 16 bis 17. Und nachdem ich Baruch, dem Sohne Nerias, den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zu Jehova und sprach: Ach, Herr Jehova, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht, durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Auch die Wiederbringung Israels nicht. Und deshalb kaufe ich jetzt dieses Grundstück, diesen Acker zu Anatot. Und in Vers 26 und 27 heißt es: Und das Wort Jahwes geschah zu Jeremia also: Siehe, ich bin Yahweh, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Das ist das Hoffnungszeichen, das Jeremias hier niedergelegt hat, in einem tönernen, irdenen Gefäß. Und so sind ja auch wir nach dem Zeugnis des Apostels Petrus wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sollten scheinen wie Sterne in einem dunklen Kosmos, in dem wir darstellen das Wort des Lebens. Tönerne Gefäße voller Hoffnung durch das prophetische Wort Gottes. Und darum heißt es in 1. Petrus 3, Vers 15 folgendermaßen: Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber einem jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, in euch den tönernen Gefäßen, aber mit Sanftmut und Furcht verbunden, indem ihr ein gutes Gewissen habet. Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Dazu gehört auch das Zeugnis vom Ziel der Gerichte Gottes. Vom Ziel der Gerichte Gottes, so wie es bei einem Jeremias war, der damit bekundete, dass das Gericht über Israel ein Ende haben werde und einen heilspädagogischen Sinn. Also das Erste: tönerne Gefäße angefüllt mit Hoffnung. Das Zweite: Sie kennen alle Johannes 2, den Bericht von der Hochzeit zu Kana. Wir haben hier schon einmal ausführlich darüber gesprochen, welche prophetische Bedeutung dieses Ereignis hat im Hinblick auf die Hochzeit des Lammes, über die Vereinigung des Bräutigams Jesus, des Messias, mit seinem geliebten Weib Israel. Aber wir wollen jetzt mehr heute die erbauliche Bedeutung schauen. Dort war ja der Hochzeitsgesellschaft, und es war ja das ganze Dorf versammelt, 7 Tage lang der Wein ausgegangen. Und es standen dort 6 steinerne oder tönerne Wassergefäße mit insgesamt 240 Litern Wasser. Jedes Gefäß fasste also ungefähr 40 Liter Wasser. Und diese Wassergefäße waren bestimmt zur Waschung und Reinigung nach dem Gesetz, nach dem Wort Gottes. Damit beginnt es nämlich, wenn wir uns hinwegreinigen wollen von den Gefäßen zur Unehre, dass wir uns durch das Wort Gottes reinigen lassen. Da denken wir alle an Epheser 5, Vers 26, dass der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst dahingegeben hat und dass er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Das ist auch der Grund dafür, warum wir hier versuchen, die Fülle des Wortes weiterzugeben, darzustellen und uns nicht zu begnügen mit den einfachen Grundlagen des Glaubenslebens, sondern weiterführen wollen. Jedes Mal dann, wenn wir Wort Gottes hören, auch wenn wir es nicht alles verstehen, alles behalten, werden wir durch dieses Wort gewaschen von unseren Unreinigkeiten. Wir dürfen hier auch an Titus 3, Vers 5 denken. Titus 3, Vers 5, wo es heißt, er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wort und Geist gehören zusammen, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesum Christum, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Aber dann wandelt Jesus dieses Wasser der Reinigung des Wortes in Wein der Freude. Und die Hochzeitsgesellschaft stellt staunend fest, das ist der beste Wein, den es jemals gab. Was machst du da? Den hättest du uns ja eigentlich zuerst vorsetzen müssen. Der beste Wein zuletzt. Ja, das soll uns auch geschehen. Einmal, dass wir uns reinigen lassen durch das Wort Gottes, aber dabei bleibt es nicht. Dass wir dann als tönerne Gefäße angefüllt werden mit dem Freudenwein Gottes. Dass wir Freude haben über dieses Wort. Dass wir bekennen mit dem Psalmendichter, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und das sagte dieser Mann, dem nur das Gesetz vorlag. Die 5 Bücher Mose und vielleicht einige Teile der Volksgeschichte. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Dann dient das Wort Gottes nicht mehr nur zur Reinigung. Dann frage ich nicht immer nur, was hat es mir zu sagen, sondern dann studiere ich dieses Wort Gottes, wie der glückselige Mann aus Psalm 1, Tag und Nacht sinnt er über dem Worte Gottes nach. Und der Geist Gottes macht es ihm sogar noch lebendig, während er schläft. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlafe. Das Wasser des Wortes verwandelt in Freudenwein. Und dann schließlich werden wir auch erfüllt mit dem Öl des Heiligen Geistes. So wie die 10 Jungfrauen, jedenfalls 5 von ihnen, Öl hatten in ihren Gefäßen. Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, das unsere Leibesgefäße erfüllen sollten. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt der Apostel Paulus. Füllt werden sollten. Und ich darf Ihnen bekennen, dieses Wort ist mir außerordentlich wichtig. Und es ist geradezu mir zum Motto auch meines Lebens und meines Glaubens geworden. Wir schlagen dazu auf einen längeren Zusammenhang in 2. Korinther 4, Vers 4. Dort heißt es, wenn aber auch unsere frohe Botschaft verdeckt ist, so ist sie in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt oder der Gott dieser Weltzeit das Denken der Ungläubigen verblendet hat. Er hat also auch einen Scheinwerfer. Die Autofahrer wissen das, wie das ist, wenn man plötzlich geblendet wird durch ein entgegenkommendes Auto, das nicht abgeblendet hat. So arbeitet der Feind. So arbeitet der Feind als Engel des Lichtes. Er blendet uns, damit wir irgendwo gegen den Baum fahren. In welchen der Gott dieser Weltzeit das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht aufstrahle der Lichtglanz der frohen Botschaft der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, nämlich bei der Schöpfung. Er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Man kann auch sagen, derselbe Gott, der bei der Schöpfung
aus der Finsternis das Licht strahlen ließ. Jene Energiestrahlung des allerersten Anfangs. Er ist es, derselbe Gott, der bei der Neuschöpfung in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Es gibt kein anderes Angesicht, auf dem der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes liegt, nur auf dem Christus. Wenn wir ihn anschauen, werden wir in seine Herrlichkeit verwandelt, von Klarheit zu Klarheit. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen, tönernen Gefäßen. Unser Leib bleibt ein Leib der Sünde und des Todes, zerbrechlich, anfechtbar, verweslich, unansehnlich, oftmals müde. Warum macht das Gott? Warum laufen die Gläubigen nicht herum wie Moses, als er vom Berge der Offenbarung herabkam nach 40 Tagen und Nächten mit einem Lichtglanz auf seinem Angesicht, dass die Söhne Israels ihn baten, lege doch eine Decke über dein Angesicht. Warum? Wäre doch eine schöne Sache. Warum haben wir keine Gottesbeweise in unserer Hand, die wir anstellen und abstellen können, wann immer wir es wollen? Wir aber haben diesen Schatz in irdenen, tönernen Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Überschwänglichkeit der Kraft aus Gott stamme und nicht aus uns. Denn Gott will seine Ehre keinem anderen lassen, auch mir nicht und auch dir nicht. Denn wenn wir Ehre voneinander nehmen, dann können wir nicht glauben. Aber er hat den Schatz der Christusherrlichkeit, den unausforschlichen Reichtum Jesu Christi in uns, den tönernen Gefäßen, niedergelegt und damit die ganze Hoffnung auf die Erreichung seiner Pläne und seiner Ziele. Wir haben diesen Schatz in irdenen, tönernen Gefäßen, in zerbrechlichen, unansehnlichen, anfechtbaren Leibesgefäßen. In demselben Brief heißt es in Kapitel 6, Vers 8 bis 10, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Habenichtse, die das All besitzen, als Habenichtse, die das All besitzen. Und so werden auch die Diener Gottes oftmals müde. Oswald Chambers hat dazu in seinem Andachtsbuch geschrieben, Erschöpfung tritt ein, wenn die vitalen Kräfte ganz aufgebraucht sind. Die geistliche Erschöpfung kommt nicht von der Sünde, sondern von denen. Und ob du erschöpft bist oder nicht, hängt davon ab, woher du deine Hilfskräfte nimmst. Jesus sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Doch gab er ihm nichts, um sie zu füttern. Der Vorgang, der uns zu gebrochenem Brot und ausgeschenktem Wein macht, bedeutet, dass wir die Nahrung für andere Seelen sein müssen, bis sie gelernt haben, sich selbst aus Gott zu ernähren. Sie müssen dich ausschöpfen bis auf den Grund. Doch achte sorgfältig darauf, dass du die notwendige Zufuhr erhältst, sonst wirst du bald gänzlich erschöpft sein als ein Diener Gottes. Ehe andere Seelen gelernt haben, unmittelbar aus dem Leben des Herrn Jesus zu schöpfen, müssen sie durch dich aus ihm schöpfen. Du musst buchstäblich ausgesaugt werden, bis sie gelernt haben, ihre Nahrung aus Gott zu ziehen. Wir sind es Gott schuldig, für seine Lämmer und Schafe unser Bestes zu sein und unser Bestes zu tun, so gut wie für Jesus selbst. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, so liefen die Urchristen herum, jene Sklaven der allerersten Gemeinden, ohne Bibeln. Ich habe jetzt zum vierten Mal meine Bibel übertragen, mit all den Anmerkungen und mit alledem. Das hat fast ein Jahr gedauert, das hatten die Urchristen nicht. Was trugen sie in ihren Hosentaschen? Ich habe es schon einmal gesagt, Tonscherben von zerbrochenen Gefäßen. Und auf diese Tonscherben hatten sie sich geschrieben, Worte des Herrn Jesus, Worte der Apostel, und haben sie mit sich herumgeschleppt. Und immer wieder durften sie sie herausnehmen und studieren. Ostraka, die man dann auch gefunden hat aus jener Zeit, das war die allererste Bibel der urchristlichen Gemeinde, ein Schatz in irdenen Gefäßen. Und da denken wir vielleicht auch an jenes Geschehnis, als der Messias Jesus in einem Hause in Bethanien war und seine Jünger an seiner Messianität gezweifelt haben. Aber da kam eine Frau, Maria, die aus ihrem Schrank ein Alabasterfläschchen herausnahm, gefüllt mit einem Pfund echter, kostbarer Narde. Vielleicht aufbewahrt für ihre Hochzeit, die niemals kam. Denn sie war ja noch ledig. Und dieses Pfund echter, kostbarer Narde hatte einen Wert von einem Jahreslohn. Dafür musste man ein Jahr lang schuften und arbeiten. Dann nahm sie dieses Alabastergefäß und hat es zerbrochen und hat Jesus damit gesalbt, sein Haupt und dann hernach auch seine Füße, und hat sich durch diese Handlung der Salbung zu seiner Messianität bekannt und hat damit sagen wollen, auch wenn du jetzt in den Tod gehst, du bist und bleibst der Messias, auch wenn ich dieses Rätsel nicht lösen kann. Gott wird es lösen. Sie salbte ihn im Blick auf seinen Tod, auf seine Einbalsamierung. Da haben die Jünger alle protestiert und haben gesagt, welche Verschwendung. Hätte man das nicht verkaufen können und den Armen geben können? Und wer war ihr Sprecher? Judas Ischariot. Soziales Evangelium, schon damals. Und dann hieß es, nachdem sie diese Narde über Jesus ausgegossen hat und ihn damit gesalbt hatte, wurde das ganze Haus erfüllt mit dem Dufte der Narde. Ein Wohlgeruch Christi, den einen, die verloren gehen, ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen, die gerettet werden, ein Geruch des Lebens zum Leben. Das ganze Haus wurde mit dem Duft der Narde erfüllt. Wenn doch das Haus der Gemeinde mit diesem Wohlgeruch Christi erfüllt würde, das kann aber vielleicht nur geschehen, wenn die tönernen Gefäße im Dienste Jesu zerbrochen werden und sich immer wieder zerbrechen lassen. Denn in ihnen ist der Schatz des Herrlichkeitsevangeliums Gottes in Christo Jesu, unserem Herrn. Und dies geschah am Tage, da das Volk Israel die Passahlämmer aus der Herde aussonderte, im Blick auf das kommende Passahfest. 6 Tage vor dem Passahfest in Bethanien. Es war der Tag der Bereitstellung des Passahlammes, auch des wahren Passahlammes, Jesus Christus. Ich möchte schließen mit einem Verweis auf Richter 7, 19 bis 22. Dort muss Gideon mit den Kriegsheeren Israels gegen die Midianiter kämpfen. Und er sagt seinen Kriegern, wenn wir jetzt in der Nacht gegen die Midianiter heranrücken, dann sollt ihr alle leere Tonkrüge mitnehmen und in diesen Tonkrügen sollt ihr angezündete Fackeln haben. Und sobald wir auf die Midianiter treffen, beim Posaunenschall sollt ihr die Krüge zerschmettern und die Fackeln herausziehen und erheben. Und dann soll das Kriegsgeschrei ertönen für Jahwe und Gideon. Und sie hatten den Sieg an jenem Tage. Unser Bruder Heller, Adolf Heller, hat dazu Folgendes geschrieben. Wenn die tönernen Krüge, die irdenen Gefäße unserer Menschenleiblichkeit zerbrochen werden, dann bricht das innewohnende, verborgen gehaltene Licht der Fackel des Geistes hell und strahlend hervor. Und wir dürfen im Kampf für Gott von Sieg zu Sieg schreiten. Dann wird auch unser Leib erhoben zur Gleichheit der Herrlichkeit seines verklärten Leibes. Ich möchte mit einem Gedicht schließen. Aus dem Ton der roten Erde von dem heiligen Gefild schuf das Göttliche es werde Adam ihm zum Ebenbild. Doch erst durch des Geistes Mühen, der den Fleischesleib belebt, kann das Lebenslicht erglühen, das uns aus dem Staube hebt. In dem Hause der Gemeinde sind Gefäße aller Art. Was sie für den Dienst vereinte, ist die Gottesgegenwart. Gold und Silber auserlesen, edlem Brauche sich erbot, doch in tönernen Gefäßen sammelt man nur Schmutz und Kot. Darum müssen wir im Bade seines Worts gereinigt sein, ehe er zum Dienst der Gnade uns erfüllt mit Freudenwein. Jeder, den der Herr erneute durch sein Wort zum Heilsgefäß, birgt nun Geistesöl der Freude, Christus gleich und gottgemäß. Nur an tönernen Gefäßen offenbart Gott weltenweit Himmelsschätze auserlesen, Christus Licht und Herrlichkeit. Nun wird seit dem Tag der Pfingsten seine Botschaft für die Welt von den Letzten und Geringsten froh bezeugt und dargestellt. Gott bringt das Gefäß mit Narde oft zum völligen Zerbruch, das sich endlich offenbarte Salbungsöl und Wohlgeruch, was Maria schwach begonnen in Bethaniens schlichtem Haus führt zu weltenweiten Wonnen Gott durch Christi Glieder aus. Amen.